Herzlich willkommen zu unserem E.T.A. Hoffmann Podcast. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über eine Erzählung, die vielleicht zu Hoffmanns modernsten Geschichten gehört und vielleicht auch zu seinen rätselhaftesten, nämlich Die Automate. Und unser Gast heute ist Nora Gomringer. Ich werde kurz die Erzählung zusammenfassen. Der Titel ist ja Die Automate, und zwar versteckt sich dahinter ein Automat, also eine mechanische Puppe, genauer ein zur Schau gestellter redender Türke, so nannte man das damals, das gab es wirklich. Man kleidete sprechende Automaten gerne in orientalische Gewänder, weil man damals Magisches und Fantastisches oft mit dem Orient assoziierte. In dieser Erzählung geht es um diese Maschine. Die spricht, die haucht sogar beim Sprechen, sie haucht Luft aus, sie bewegt die Arme. Aber das Besondere, sie spricht nicht einfach, sondern sie gibt Antworten auf Fragen, die man diesem Automaten ins Ohr flüstert. Und diese Antworten sind wie Orakelsprüche. Und wie dies überhaupt sein kann, das ist in der Stadt, in der das spielt, unbekannt. Das ist ein großes Rätsel. Jetzt kommen zwei Personen ins Spiel, zwei befreundete Akademiker, ein Musiker namens Ludwig und ein Dichter namens Ferdinand. Und die sind sehr skeptisch, was solche Kunstautomaten betrifft, entschließen sich aber trotzdem, da mal hinzugehen zu dieser Vorführung und diesen redenden Türken aufzusuchen. Und dann gibt es folgende Szene. Der Automat scheint tatsächlich sich schnell entlarven zu lassen als so eine Jahrmarktattraktion. Und die beiden Freunde sind erstmal bestätigt in ihrer Ablehnung. Und dann fragt aber Ferdinand den Automaten etwas, das ihm sehr, sehr nahe geht. Er spricht ihn an auf ein Miniaturbildnis, das er bei sich trägt, das aber noch nie jemand gesehen hat, weil das Bild nach innen gekehrt ist. Und er formuliert eine Frage und daraus erkennt der Automat plötzlich, dass er wirklich dieses Bild hat und was es damit auf sich hat, nämlich dass das Bildnis ist einer Frau, in die sich Ferdinand unsterblich verliebt hat. Es ist eine dramatische Geschichte steckt da im Hintergrund, die aber im Grunde auch gar keiner kennen kann. Wie kann der Automat das kennen? Wie kann er das erkennen? Und er prophezeit sogar die Zukunft. Und Ferdinand ist also völlig entsetzt, schockiert, wie das sein kann. Und es folgen dann Bemühungen dieser beiden Freunde, das Rätsel um diesen orakelnden Automaten aufzulösen. Das führt zu allerlei Verwicklungen. Ob sich das Orakel erfüllt, das verrate ich jetzt nicht. Geschrieben hat Hoffmann diese Erzählung 1814, also als er gerade beginnt, einen großen Erfolg zu feiern mit dem in Bamberg begonnenen Buch, den Fantasiestücken in Callots Manier. Der Text erscheint dann allerdings nicht in diesem mehrteiligen Werk, sondern zunächst in einer Zeitung, die auch viel gelesen wird, und dann später in Buchform in der Novellensammlung Die Serapionsbrüder, die ja auch zu Hoffmanns Hauptwerken zählen. Unser Gast ist heute, wie gesagt, Nora Gomringer. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Sie ist Autorin, Lyrikerin vor allem. Das bisherige Werk ist ja in mehreren Sprachen auch übersetzt. Dozentin, Gastprofessorin an verschiedenen Institutionen im In- und Ausland und in vielen weiteren künstlerischen Bereichen und Ausdrucksformen aktiv, darunter Performance, Rezitation und engagiert in der internationalen Kulturarbeit. Zu den vielen Preisen gehört der Ingeborg-Bachmann-Preis 2015. Nora Gomringer leitet seit 2010 das internationale Künstlerhaus Villa Concordia hier in der E.T. Hoffmann-Stadt Bamberg. Ja, herzlich willkommen, Nora Gomringer.
Ich danke Ihnen vielmals und ich bin ganz begeistert, wie Sie es zusammengefasst haben. Ich war nochmal ganz zurückversetzt zur Lektüre. Und ich bin damals über den Text zum ersten Mal gestolpert. Also Sie hatten so freundlich gesagt, wie wäre es, wir einigen uns auf diesen Text, über den werden wir sprechen. Und dann weiß ich aber, dass ich über diesen Text schon mal stolperte, als ich Recherche machte für ein Libretto über Küchengeräte.
Genau, ich wollte gerne. Das müssen Sie jetzt näher erzählen.
Ich wollte ein Tag- und Nachtstück schreiben über die Monologe und auch Dialoge von Küchengeräten am Tag und von Büromaschinen zur Nacht. Und eben die Frage danach, also wir haben ja immer so diese lustige Trope, der Drucker ist die Diva des Büros. Ja, also so, der will halt nicht. Ne?
Oder ich dachte jetzt, also Küchengeräte allein zu Hause, so wie ja, genau. Was machen
und die Küchengeräte, wenn wir nicht da sind. Also die Büromaschinen eben in der Nacht, die sich darüber austauschen, wie sie also missbraucht wurden und wie der eine immer falsche Tasten drückt oder wie auch immer so. Und eben bei den Küchengeräten, dann habe ich mir aber lange überlegt, sind das die weiblichen Geräte? Das wäre dann wieder sehr, sehr geschlechtstypisch, ne? Oder macht man es so, dass eben diese Küchengeräte an sich alle Männer sind? Aber das Lustige ist, sie sind ja allein von der Beschreibung her, also vom Artikel her fast alle weiblich. Allein die Küchenmaschine ist ja weiblich, ne? Die Spülmaschine, die, aber der Herd, ne? Also was den Gruß von. Also ich weiß, es steckt alles so ein bisschen in dieser Recherchezeit noch, aber ich war ganz angetan davon, weil das so ein bei der ersten Suche natürlich auftauchte. Und da dachte ich, mein Gott, ist ja klar. Natürlich hat E.T. Hoffmann auch noch darüber geschrieben, weil ich ja schon auch ein bisschen an die Olympia gedacht hatte und so.
Ja, ist ja auch ungefähr die gleiche Zeit, 1814, 15, 16, der Sandmann. Ja.
Und deshalb kam es dann schon auch so. Und ehrlich, wer ist nicht begeistert von so redenden Türken? Ist ja auch schon schräg als Begriff für uns heute, aber seit man Big gesehen hat, den Film mit Tom Hanks, wo der dann an einem Abend auf einem leeren Dock in New York City entlangläuft, was schon schräg ist für einen jungen Mann, weil das einfach gefährlich ist. Und da steht auf einmal so ein sich dann selbst anleuchtender Jahrmarktsautomat und springt an und gibt ihm eine Weissagung. Und er wünscht sich halt, am nächsten Tag erwachsen zu sein und wacht auf und ist erwachsen. Und dann dieser tolle Film aus den 80ern mit Tom Hanks. Deshalb, ich dachte dann so gleich, ach, das ist ja großartig.
Also das spricht doch definitiv für das Hoffmanneske überhaupt in unserer Kultur.
Sehr, doch immer wieder auch.
Er war einfach einer der Ersten, der über diese Dinge geschrieben hat.
Ja.
Und ja, also man wirft ja auch Hoffmann vor, dass er diese Erzählung ja nicht zu Ende geschrieben hat. Es erscheint ja auch in den Serapionsbrüdern. Also der erzählt ja immer eine Figur eine Geschichte. Und dann gibt's wieder so ein Gespräch über die Geschichte. Und die Figuren selber in den Serapionsbrüdern sagen zu dem, der diese Geschichte erzählt hat, die Automat, ja, du hast ja gar nicht fertig erzählt. Es ist ja jetzt gar nicht klar, was dieser redende Türke, wie es eigentlich sein kann, dass der spricht, das ist schon mal nicht klar, und dann, dass er auch noch Orakelsprüche präsentiert, das ist völlig mysteriös.
Ja, aber so bleibt es ja öfter schwebend. Wo kommen diese Figuren alle her? Welche Art von Motivation haben die? Sind die wirklich augensammelnd? Oder sind sie...
Wie der Sandmann.
Genau, oder sind sie... wie sind sie motiviert? Wo kommt das so her? Und ich wundere mich immer, dass ich überhaupt noch nie irgendwas Parapsychologisches in der gelesen habe, so in der Literaturkritik oder so, solche Elemente, weil es wird immer sehr, sehr fest daran gehalten, so an den Sprachzeugnissen der einzelnen Figuren und an den Abläufen und so, aber das Element des wirklich Unheimlichen darin sehr wertzuschätzen und dass er es immer sein lässt, dass es halt dahin, das bringt den Motor der ganzen Geschichte.
Ist ja klar, das Unheimliche kann ja nicht aufgeklärt werden, vielleicht psychoanalytisch oder wie auch immer. Aber
ja, und auch trotzdem, warum, also ich bin halt wirklich so, ich habe ja quasi meine Doktorarbeit angesetzt, nie beendet, in der Monsterforschung. Ja? Also ich wollte unbedingt...
Amerikanistik?
Genau. Ich habe mich immer interessiert dafür, wie das Unheimliche entsteht, in drei Sätzen. Wie schafft es auch E.T.A. Hoffmann, aber wie schafft zum Beispiel Stephen King, dass ich in zwei Sätzen anfange, tatsächlich den Fuß über die Bettkante reinzuziehen, unter die Decke, weil da wirklich was unterm Bett ist. Wie geschieht das? Wie kann das sein? Und ich weiß, es gibt ein Märchen von E.T.A. Hoffmann, und da hat er nur darf ich die teilen da? Ich war so...
Ah, Sie haben ein Buch mitgebracht.
Genau, ich habe mal die Ehre gehabt, ein Vorwort schreiben zu dürfen zu einer Nacherzählung, beziehungsweise zwei Nacherzählungen von Hoffmannschen Märchen, Die Königsbraut und Das fremde Kind, nacherzählt von Sophie Reier. Und ich weiß noch, dass da zwei Zitate drin waren, das fremde Kind, heißt es, fast wirkten sie wie zwei Puppen. Und dieses fast und allein zu überlegen, erkenne ich, was ich da eigentlich sehe? Trügen mich die Sinne oder ist das tatsächlich etwas, was mich trügen will? Also ist das absichtsvoll, dieser Spuk oder was für diese Erscheinung? Und dann hier in die Königsbraut, ihre gelbliche Hautfarbe war verschwunden. Der Kopf hatte seine natürliche Größe wieder. Das fand ich total irre. Also so Sachen fallen mir dann schon sehr auf.
Das passt wirklich zu solchen Filmen, wie Sie sie gerade angesprochen haben, aus den 80er, auch noch aus der Gegenwart. Ja.
Auch das Bodymorphing und so, ein Thema, das ja jetzt durchaus da ist. Auch kein Wunder, dass diese Zeit jetzt so viel E.T. Hoffmann und so gerne wieder rezipiert, weil es so viel um KI natürlich gehen muss. Also jetzt sind wir ja an der Rechtsfrage von KI angekommen, während wir vorher so angeregt, intelligent, originell das Ganze noch fand. Jetzt wird es dann sehr ernst, weil es eben in unsere Berufsfelder eingreift, massiv und die Arbeitswelt verändern wird. Alles, was kommunikatorisch ist, kann fast ersetzt werden. Das ist ja verrückt. Und ich arbeite viel mit Übersetzern und Übersetzern zusammen, die tatsächlich bangen, weil sie sagen, mein Feld verschwindet. Mit jedem Knopf im Ohr, der dann zuflüstert, was da eigentlich gesagt und gemeint ist.
Und finden Sie es bei Hoffmann auch schon ernst? Oder schwingt auch noch was anderes mit? Also richtig ernst kann man wiederum diesen Ferdinand nicht nehmen, der sich da verliebt hat in eine Frau, die er kaum 5 Minuten gesehen hat. Das ist alles schon auch ein bisschen, soll ich sagen, fast schon, das ist zu viel Romantik. Das ist ja fast schon, also weil Hoffmann war ja kein sehr überschwänglicher Mensch. Also in mancher Hinsicht schon, aber er war auch sehr skeptisch und auch teilweise konnte er gut Dinge karikieren, die ihm zu romantisch waren. Also das ist im Grunde schon zu viel. Kann man das alles ganz ernst nehmen? Und dann aber wiederum dieser Automat mit der Prophezeiung, das ist natürlich schon was sehr Unheimliches, ganz genau wie auch im Sandmann, den Sie angesprochen haben, mit der Olympia, die tanzt. Ne? Also die Olympia tanzt ja, also das Tanzen dort und hier das Orakel ist gleicherweise etwas, das man nie einer Maschine zutrauen würde. Und das Grauenerregende, das Unheimliche ist ja bei der Olympia, dass sie den Nathanael besser versteht als seine eigene Verlobte. Also er erzählt der Olympia seine dichterischen Pläne und er glaubt, dass sie antwortet.
Sie sagt,
ja, sie sagt, ach, dann kommen wir noch zu ihrem Gedicht. Und das ist aber das Unheimliche für uns Leser, dass da jemand ist, der glaubt, die Maschine sei menschlicher als ein Mensch.
Ja, aber mit Verlaub, da geht der Nathanael dem Ganzen ja völlig auf den Leim, weil es ihm ja offensichtlich reicht, dass da ein sympathisches Ohr sich ihm zuneigt und einfach eben nickt und sagt, Also das kriegt er ja im Prinzip auch von der Wäscherin nebenan, die kaum weiß, was er sagt, aber sagt auch, Junge, ja. Ne, also, aber da ist natürlich eine hübsche, zarte Person, Gestalt. Es hat ja immer etwas mit Gestalt, weil er weiß nicht von der Persönlichkeit letztlich, fühlt sich aber so verstanden von einer Frau, die nicht spricht. Ist schon großartig.
Ja, sind wir nicht doch alle ein bisschen auch wie solch, wie Nathanael oder hier wie Ferdinand, weil wir natürlich auch unter Umständen der künstlichen Intelligenz viel mehr Macht geben, als wir es glauben?
Also ich glaube, wir sind voller Sehnsucht. Sehnsucht ist ein unglaublicher Motor für alles. Erkannt zu werden, gesehen zu werden, verstanden zu werden, geliebt zu werden, wer zu sein. Wenn wir uns auch dann irgendwann auflösen, nicht allein zu sein, erinnert zu werden. Und dann fängst du an, mitgesehen zu werden und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass er, wie sehr viele Wassermänner, und sorry, ich sehe in vielen Talenten, in der Art, wie er schreibt, immer die Karteikarten meiner Mutter, die eine Astrologin war und die einfach immer ganz klar wusste, dass dieser Autor muss Wassermann gewesen sein, der wurde nachgeblättert und wann wird er geboren. Und dann war immer ziemlich klar, welche Begabungen da auch in den Text und in die Art des Textverfassens eingingen.
Der Hoffmann war auch Wassermann.
Genau, und das weiß natürlich jemand, der Wassermann ist auch.
Ja, ich auch.
Ich glaube tatsächlich, dass es da ein Verständnis dafür gibt, dass, also Ein Löwe glaubt nicht ans Übersinnliche und hat damit nichts zu tun. So sagte das meine Mutter auch immer. Und bei den Wassermännern ist tatsächlich eine Bereitschaft, glaube ich, dafür da, eine weitere Tür zu entdecken oder entdecken zu wollen hinter dem Regal. Und wir sitzen ja in einer sehr schönen Bibliothek hier und da hinten ist tatsächlich auch eine Tür noch und ist zugestellt von einem Regal. Und da denke ich so, ah ja, so eine Welt ist irgendwie Hoffmannsch, Hoffmannesk. Dass es da die Möglichkeit einer Weite gibt und die eben nicht transzendent und himmlisch und göttlich ist, sondern tatsächlich was mit einer vielleicht metaphysischen, einem Verhalten auf der Erdoberfläche zwischen den Menschen zu tun hat.
Ja, also in der Erzählung nennt er das ja im Grunde auch den psychischen Rapport.
Ja,
ich habe mir das mehrfach angestrichen, weil ich nämlich ursprünglich mal dachte, das Wort psychisch gäbe es noch gar nicht, aber es gab es eben doch schon. Ja. Und nicht nur Gemüt, also wir sprachen ja viel vom Gemüt, während wir heute eher von der Psyche sprechen, aber das Wort psychisch gab es schon. Und dann dieser Rapport, da so, das ist ja auch die Zeit, wo man über diese, naja, diese Idee der Verbundenheit doch durch so ein Medium, also man hat ja auch diese Seancen gehabt, diese spirituellen Seancen, Mesmerismus, genannt nach diesem Mesmer, dem Erfinder dieses tierischen Magnetismus. Also man glaubte wirklich, dass man über etwas völlig Geistiges, was man nicht anfassen kann, was aber in der Luft ist, was vielleicht mit Astrologie zu tun hat, miteinander kommuniziert, im Guten wie im Schlechten. Also man kann im besten Fall, wie Sie gerade sagten, sich vielleicht weniger allein fühlen, weil da ist ja noch diese mentale Verbindung, vielleicht auch jemand, der schon verstorben ist und so weiter, ist dann natürlich sehr okkult. Aber im Schlechten kann es auch bedeuten, jemand hat eine Macht über einen. Und das erzählt Hoffmann ja in dieser Erzählung, der Magnetiseur, der hypnotisiert, also hypnotisieren, magnetisieren ist so ein Synonym, die Menschen, ohne dass sie es merken, der lenkt ihre Seelen. Und hier ist es ja auch so, als ob dieser Automat, diese künstliche Maschine, den Ferdinand lenkt. Er sagt dann nämlich, es ist, als wäre eine fremde Macht in mein Leben getreten. Also als ob sich dieser Rapport, der sympathisch sein kann, jetzt ins Gegenteil verkehrt. Und also das passt so ein bisschen zu dem, was Sie sagten. Also Hoffmann ist jemand, der da offenbar viel drüber nachgedacht hat.
Ja, und ich überlege gerade, die dritte Ebene, beziehungsweise die dritte Storyline, die ja kommen könnte, wäre dann, die Mächte bezwingen zu wollen. Und das kommt etwa 50 bis 100 Jahre später. Als es tatsächlich, also wirklich so an die Schwelle des 20. Jahrhunderts geht und man denkt, ich kriege die Maschine, ich kriege den Geist, ich kriege die Psyche, ich kriege das gebändigt und beherrscht.
Das Übermenschentum. Ja, das hat die Romantik noch nicht.
Nee, es schwingt gleich miteinander. Dann gibt es die große Differenzen, nicht, wo man einfach aber dann meistens eben die Ohnmacht fühlt. Irgendwas ist erhaben und groß. Oder es gibt eben eine Dominanz. Und ich weiß ja nicht, ich war so ein Teenager, der tatsächlich noch Freiburg nachguckte. Wo kann man Parapsychologie studieren? Als ich meine Mutter mal irgendwann fragte, gibt es das gar nicht als Studium, wofür ich mich so interessiere, so Spuk und unheimlich und so. Da sie sagt, ja, das studiert man in Freiburg.
Freiburg, welches Freiburg? Im Breisgau?
Im Breisgau gab es lange einen Lehrstuhl für Parapsychologie. Da hat sie gesagt, du musst aber dann auch viel Physik lernen und studieren. Die machen viel physikalische Forschung. Und dann merkte ich auch so, als ich so Mitte 20 war, wurde der Lehrstuhl aufgelöst oder vielleicht sogar später. Aber einzeln ist es überführt worden in andere Gebiete. Und tatsächlich habe ich dann überlegt, sollte ich Folkloristik studieren? Das hat mich auch sehr interessiert. Dann am liebsten Amerikaner, ne? Also so amerikanische Topoi. Und dann wurde es aber letztlich ja was ganz anderes. Ich habe ja ganz hier gebrav. Und bin deshalb, also ich glaube auch wegen meiner Weiterexistenz hier in Bamberg, immer wieder natürlich E.T. Hoffmann begegnet und auch dem großen E.T. Hoffmann-Forscher Segebrecht, der dann auch der Doktorvater meiner Mutter war und so. Und deshalb war das so eine ganze Verbindung, ja.
Und was würden Sie denken, ist heute wichtig, wenn man über Hoffmann spricht? Also, weil er kann natürlich auch schwer zu vermitteln sein. Die Texte sind jetzt bald 250 Jahre alt. Es sind auch einfach sehr viele Texte, aber es ist jetzt auch nicht diese Form des Romans, die ja heute auch immer noch beliebt ist und eigentlich auch so ein Mythos ist. Das
Also ich bin tatsächlich gar kein dezidierter Ente Hoffmann-Fan. Schlimm, das jetzt bei Ihrem Podcast zu bestehen. Aber
nein, nein, wir sind für Polyphonie, Mehrstimmigkeit.
Aber was ich sehr mag, sind die einzelnen Figuren. Und die Figuren tragen wirklich sehr viel. Also sobald ein Hund spricht und eine Katze spricht und so, sind wir nicht nur in Hollywood, sondern wir können uns ja tatsächlich dann an literarische Vorbilder, und dann sind wir bei Aesop und den Fabeln und so, weil wer was zu sagen hat zur Welt, die Tiere kommentieren ja meistens und beschreiben ihre eigene Situation oder eben was noch vorfällt. Dann Dr. Doolittle, haben wir dann auch englische Erzählungen und so. Und gerade letztens ist auch schon wieder 8 Jahre her, ein Horrorfilm Voices über Ryan Reynolds, der auf einmal abends in seine Wohnung kommt und da spricht mal der Hund und immer die Katze. Und er ist, ich glaube, ein Serienmörder oder so und hat leider auch immer dann einen abgetrennten Kopf im Kühlschrank, der auch spürt. Also solche, tatsächlich ist das ja auch
die Tiere
meine
sind nicht
Aufgabe im Rahmen der Forschung im popkulturellen Bereich, genau diese Dinge auch so ein bisschen versuchen in den Blick zu nehmen und zu überlegen, warum in anderen Kulturkreisen sehr ähnliche Themen auftauchen. Und diese Urangst, also die von E.T.A. Hoffmann ja geschilderten Doppelgänger, auf einmal Forscher, überhaupt eben genau, Notiseure.
Dieser Professor X vielleicht.
Unbedingt.
X ist dann auch in unserer Zeit ist dann auch sehr verbunden.
Ja, ja das stimmt.
einer X-Man. Bestimmten Plattform und mit allen möglichen.
Xavier, ja. Ja, absolut. Allein so ein großes Figurenvokabular aufzuführen, in so einer Weite so quasi, das finde ich, ist einfach sehr, sehr, sehr erfindungsreich. Das ist ja tatsächlich das, was, wenn man in so einer Agentensitzung sitzt, wenn es um Literatur geht, und die dann sagen, so, ja, Frau Baumeier, schreiben Sie doch mal einen Roman. Und dann sage ich immer so, ja, mir fallen vielleicht 2, 3 Figuren ein, aber eine ganze Handlung fällt mir nicht ein. Und dann so, ja, dann nützen Sie nur dem Theater. Also wer gut die Figuren reden und schreiben kann, der gehört zum Theater. Aber tatsächlich Geschichte entwerfen, einen Atem spannen so lange, dass dann auch Leute das gern lesen wollen, das habe ich noch nie in mir gefühlt und gesehen und bin erstaunt immer, wenn es dann trotzdem gelingt, dass ich gefesselt etwas lese.
Ja. Und wie ist es mit dem Fantastischen bei Hoffmann? Finden Sie das als modern oder ist das für Sie eher romantisch im Sinne dieser historischen Romantik? Weil man sagt ja so, mit Hoffmann fängt die fantastische Literatur an, was ja einerseits richtig ist, aber andererseits auch nicht so richtig, weil so richtig fantastisch ist es ja nicht. Ich komme da jetzt drauf, weil Sie diese Breite der Figuren angesprochen haben, die ja, ja in so einem Zwischenbereich eher sind. Also beim Doppelgänger, das muss ja nicht fantastisch sein, wenn das eine Vorstellung in der Psyche ist. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Psyche ist ja natürlich auch eine Realität. Das ist also auch wissenschaftlich erklärbar und so weiter. Und trotzdem sagt man Fantastik. Und dann sagten Sie aber auch Erfindungsreichtum, das hat ja auch was mit Fantasie zu tun, aber nicht unbedingt mit Fantastik.
Interessant, ja.
Also ist ein bisschen die Frage nach dieser Modernität von diesen Figuren. Sind das Figuren, die doch einfach so eine historische Distanz haben, eben dieser Ludwig, dieser Ferdinand, oder sind es für Sie Menschen, denen man begegnen könnte, weil... Also diese sprechenden Figuren, sprechenden Tiere, das klang jetzt so als sei das zumindest auch eine Sehnsucht, weil Sie auch Sehnsucht angesprochen haben. Dass die Tiere
sprechen. Ja, und wenn man jetzt gelesen hat das war gruselig, es gibt jetzt die Möglichkeit, den Schweinen zuzuhören und ihr Grunzen analysieren zu lassen in Echtzeit über KI. Und das ist natürlich furchtbar. Die Tiere sagen meistens, ich habe Stress, ich habe Angst, ich habe Stress und mein Herz rast. Ne? Oder das werden sie nicht sagen direkt, weil sie nicht wissen, dass sie ein Herz haben, aber sie haben Stress. Also irgendwie ist es anscheinend so von der KI übersetzt, dass wir uns schämen müssen. Und trotzdem habe ich noch quasi Schinken im Kühlschrank. Ne? Also so natürlich, bitte entschuldigen Sie diesen Ausflug, aber ich denke natürlich tatsächlich einfach vielleicht so aus reinem Amüsement öfter ansprechende Tiere und was es da eben mit auf sich hat, weil es das wahrscheinlich Unheimlichste wäre, von einer Kreatur, einer nicht menschlichen Kreatur, erkannt zu werden und angesprochen zu sein.
Das stellt unser ganzes Menschsein in Frage. Also.
Ja, beziehungsweise ist es nicht auch so, dass es das untermauert und klar festlegt? Wir sind erkannt. Wir sind als die Ausbeuter, als die Wohltäter, als die immer eine Absicht haben. Wir sind immer taktisch. Aber das sind wir eben alle. Das müssen wir sein. So lebt unsere Spezies auf dem Planeten. Wir müssen anscheinend offensichtlich müssen wir uns expansiv verhalten.
Gehört zu unserer Natur offenbar auch.
Ja,
diese
Naturdinge hat er ziemlich gut erkannt. Ich glaube, das hat auch mit der Fähigkeit des Karikaturisten in ihm zu tun. Er hat sich auch darüber amüsiert, dass er klarsichtig ein paar Dinge auf Dinge schließen konnte, die er zeichnete und die natürlich, und Humor funktioniert ja nur so und Karikatur dementsprechend auch, dass sich die karikierte Person so erkannt sieht, dass sie erschrocken ist, wie ehrlich, echt und
erkannt auch im Grunde so wie das Tier dann, wenn es dann wirklich sprechen könnte, uns signalisiert, wir sind erkannt, dass zum Grunde das Medium Karikatur auch, dass das schafft.
Ja,
das da war Hoffmann natürlich einer der frühen Meister der Karikatur. Das gab es vorher ja noch kaum so.
Aber
nicht unbedingt früher, oder? Also so Constantin Guise oder so, wo über Baudelaire dann diesen großen Aufsatz schreibt, ist ja ein bisschen spät.
Also, aber das finde ich ja auch stark zu wissen. Er ist offensichtlich jemand, der den Zeitgeist auffühlen kann. Also er hat irgendwie ist halt so feinnervig und ist offensichtlich ein Rezipient für vieles. Allein schon die ganzen Orte, die er dann ja letztlich auch biografisch beweisen muss und bereist und hin versetzt wird und wieder auftaucht und so, addieren natürlich auch zu einem großen Verständnis dafür. Aber auch zu einer Abgeschlossenheit. Kommt mir wenig sich assimilieren vor, sondern immer etwas abständig und in der kommentierenden Rolle.
Ein Außenseiter.
Ja, und gepflegtes Außenseitertum auch. Vielleicht eine Weile, so wie die meisten Außenseiter, die merken, oh, das scheint meine Rolle im Leben zu werden, sind am Anfang Sehnsüchtige und wollen gut eingebracht sein in die Gesellschaft. Und dann wird es, dann musst du irgendwann akzeptieren, du bist am Rand. Man muss diese Randposition für dich zu schätzen und als Stärke umzudenken wissen. Dann geht vieles. Mein Vater hat mein Buch geschrieben, vom Rand nach innen. Und dann habe ich ihn oft gefragt, meinst du denn Topograf die Veränderung, vom Rand nach innen zu drängen, zu gehen, zu Und er sagt, nein, schauen. Vom Rand nach innen schauen. Na ja, ja. Das hat mir tatsächlich, je älter ich werde, desto mehr leuchtet es mir an.
Ja. Also wie eine Spirale quasi und dann so anschauen oder?
Ich glaube, mein Vater verstand es immer so als, es gibt eine große Masse, sei es viele Themen, viele Probleme, viele Menschen, was ja oft dasselbe ist. Und er hat sich wahrscheinlich immer sehr einzeln und vereinzelt gefühlt und hat gesagt, gut, ich finde im Gesamten und im besonders Sozialen nicht meinen Anschluss und meine Art. Ich bewege mich da an den Randgebieten herum und kann von dort hineinblicken. Und ich weiß eben nicht, ob er so meint, ich gucke in den Kuchen rein, während er eben ein Krümel am Kuchenrand ist, oder ob er quasi so eine Vogelperspektive einnehmen kann. Also so. Aber finden Sie nicht auch, dass allein in der Art, wie Abläufe geschildert werden bei Ita Hoffmann und wie schnell er springen kann,
Wirklich schnell springen.
Manchmal scheint es ihm, das ist nicht wichtig. Also kommen wir zu den Dingen, die tatsächlich interessieren. Der Automat haucht.
So. Genau.
Und wo kommt denn das her? Und dann spricht aber da keiner mehr so drüber. Also von den Forschern, die später dann erforschen, das fand ich auch interessant.
Und manchmal springt er, also manchmal ist er so philosophisch, wie Sie es gerade wunderbar angedeutet haben, aber manchmal hat man auch den Eindruck, es kommt ihm jetzt hier wirklich auf die Wirkung an.
Mhm.
Also beim Hauch weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, da ist es wirklich diese Wirkung, dass man denkt, wie kann das sein? Wie kann er sich das jetzt überhaupt vorstellen? Hoffmann, wie kann er sich im Jahr 1814 oder wie kann es, gab es das wirklich damals? Gibt es das heute? Also das ist ganze Assoziation. Aber ich glaube, das ist ja mehr so eine Wirkung. Und dann kommen wieder diese ja, diese abhandlungsartigen, essayistischen Passagen, da geht es lange um Musikinstrumente, es hängt natürlich zusammen, das ist schon klar, aber...
Ja, aber random, also ich habe schon zwischendurch das Gefühl, wow, das könnte man, also als Lektor hätte das ja einer gesagt, so, bitte konzentrieren auf die Geschichte, die da am Anfang so eingeleitet wird und diesen Exkurs, vielleicht hängen wir den irgendwie anders oder es wird ein eigener Text oder so. Also heutige Lektoren würden tatsächlich wahrscheinlich wesentlich strenger Schubladen herstellen.
Also offenbar sind seine Texte ja nicht viel lektoriert worden. Er war im Grunde so erfolgreich, da musste dann ja sehr schnell sehr viel produzieren.
Ich glaube, wir sind auch andere Leser geworden. Wir haben ganz andere Erwartungen. Wir sind viel stärker auf Genre-Literatur getrimmt. Und wenn das dann zwischendurch keinen Sinn macht, also das ist dann so irritierend. Einschübe von Gedichten schon in gesamte Prosatexte machen ganze Leserschaften total abspenstig.
Also wie lebt denn dann Hoffmann weiter tatsächlich in dieser Breite von Figuren, die einfach, ja, die es einfach gibt, also sprechende Tiere, Doppelgänger und so weiter. Und im Film, wenn man Hoffmann kennt, dann fühlt man sich immer wieder erinnert an so Motive, die man aus Hoffmann kennt. Lebt er quasi so weiter, muss man dann vielleicht auch gar nicht das alles wirklich lesen? Reicht es quasi dem Hoffmann so ein bisschen ernst zu nehmen in, ja, auch in dieser Philosophie, die wir jetzt versucht haben, ein bisschen zu ergründen. Das hat ja auch was wirklich Lebendiges.
Hat es auch. Ich glaube immer, dass die Lektüre gewinnend ist. Aber tatsächlich, ob man dann einen Favorite aus ihm macht, das entscheidet die eigene Lesevorliebe. Ich habe auch Jean-Paul nicht 100% lieb gewinnen können, aber ich verstehe die Begeisterung für Jean-Paul zu seiner Zeit. Und zu der Begeisterungszeit, zu ihrer Zeit. Aber man muss schon auch sehen, also das war Vorreitertum. Und fast das Gefühl zu haben, man wird Teil einer neuen Art, die Welt zu sehen und zu erklären durch Erzählung. Ich glaube, das war elektrisierend. Wir suchen ja auch in unserer Zeit, jetzt, heute, immer wieder nach der Erzählung, die uns, wir sagen immer so, klickt, aber irgendwie ist es das, die einen so, genau das erklärt mir dieses Gefühl, das doch da immer ist und wo ich keinen richtigen Begriff für habe und so, und so weiter. Also diese, das kann man bei ihm sehr gut finden als einer, der die wahrscheinlich wirklich deutsche Erzähl- und vor allem die Philosophie, die vor dem Erzählansatz liegt, populär und modern gemacht hat. Ich glaube tatsächlich, dass er eine Initialzündung war für die moderne Erzählung.
Ja.
Ja, und das moderne Erzählen, wirklich. Und wer das sucht, wer solche Spuren sucht, wo kommt das her, warum existiert das und warum haben wir Deutschen auch da eine wirkliche, also eine grandiose Leistung, ein Kabinett von Menschen, die diese Gedanken in Erzählung haben umsetzen können, der wird bei ihm fündig und finde deshalb eben auch einen philosophischen Erzähler. Und von den philosophischen Erzählern ist er wahrscheinlich einer der unterhaltsamsten.
Also was könnte man da noch jetzt hinzufügen? Außer natürlich, dass wir vielleicht von dieser Erzählung jetzt nochmal kommen zur Lyrik. Das ganz andere. Und eben auch zu ihrer Lyrik, zu einem ganz bestimmten Gedicht, das sich ja auch mit Hoffmann beschäftigt.
Stimmt, ja. Die Ach-Ach-Maschine.
Und dass Sie uns jetzt zum Schluss als Ausklang unseres Gesprächs vorlegen.
Sehr gern. Ich habe mich gefragt, wie es denn bestellt ist mit Geschichtenpersonal. In einer Geschichte von E.T.A. Hoffmann sind die Menschen aus Fleisch und Blut. Aber eben beim Sandmann ist dann eben auch ein Wesen dabei, nicht aus Fleisch und Blut. Dieses Wesen wird alle anderen überleben, wird sogar mich als Leserin irgendwann überleben. Haha, also würde quasi die Fiktion in die Realität und würden die beiden so parallel sich ein bisschen begegnen.
Eben der künstliche Mensch, richtig?
Ja, genau. Und was ist so unsere Haltbarkeitsdauer sozusagen? Dann habe ich überlegt, wie seltsam das doch ist, als Erzähler, dass man sich eben rein gendermäßig so eine Figur ausdenkt, die dann eben diesen jungen Mann, Dränger und dann Stürmer, dann Dichter irgendwie, dass man ein Student auf jeden Fall, wie der sich selbst beruhigt dadurch, dass eben eine junge Frau ihm offensichtlich Zeit schenkt, einen Blick und ein Ach, ach, ein verstehendes Ach. Ja, das ist eigentlich das Ideal für jede Beziehung und als Grundlage schon mal ganz gut. Aber es ist natürlich eigentlich der Horror, weil das heißt, du hast nicht einen Menschen vor dir, sondern einen künstlichen Menschen. Wie gehst du damit um? Also. Ach, ach, Maschine für Wulf Segebrecht. Nachdem der Löwe gestorben war, zahnlos, auch die bärtige Frau einen Verehrer fand, haarlos, die kleinen Männer beim Film unterkamen, loslos, wurde Platz im Zelt. Ein Mann, gekleidet in einem Umhang aus italienischem Tuch, brachte sie, schwindsüchtig und blass. Sie lief langsam, immer etwas stockend, nicht recht im Fluss, die Gesten, Lippen, Worte. So waren die Annahmen die besten. Das Mitleid groß, die Aufnahme kollegial, die Vergangenheit an diesem Ort nicht unter der Lupe. Eine so schöne Frau. Und dazu noch verschwiegen. Herzensbrecherin Typ ETA stand an ihrem Wagen. Und wenn der Direktor die Besucher zu ihr führte, hörte man eine unglaubliche Geschichte. Diese Zeiten sind längst vorbei. Ich habe sie erstanden. Sie steht bei mir zwischen einem Flipper, einem Wurlitzer. Und wenn ich Interessenten zu ihr führte, halte ich eine Münze bereit für das Schlitzohr. Lasse sie selbst ihre unglaubliche Geschichte erzählen. Doch eigentlich sagt sie fast immer nur, ach, ach. Und das lässt Raum für Interpretation. Ja, das ist das Gedicht.
Vielen Dank, Nora Gomringer. Ja, das war unsere Ausgabe zu der Erzählung Die Automate mit dem Gast Nora Gomringer, die zum Schluss ein Gedicht las aus Monster Morbus Moden 2019 bei Roland und Quist erschienen. Bis zum nächsten E.T. Hoffmann Podcast.